Ja, wir sind seit 38 Jahren zusammen auf der Bühne. Wenn ich das gewusst hätte früher, da wäre ich nicht einen Schritt in die Richtung gegangen, weil das hat mich so eingegangen.
Das ist der Podcast vom Essie Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die Komikerin, Regisseurin und Drehbuchautorin Nadia Sieger alias Nadeschkin vom Duo Ursus und Nadeschkin. Nadia, wann hast du das letzte Mal so richtig laut über dich selber lachen?
Oh, heute Morgen. Weil ich habe eine Schlüsselbox. Im Moment haben wir den Schlüssel verloren. Also ich habe einen blöderweise in einen Korb da, wo man normalerweise laut rein tut und habe nicht damit gerechnet, also zu verstecken, damit der Sohn rein kann, weil wir haben einen Schlüssel weniger gehabt. Und jetzt hat jemand das Laub geleert. Und jetzt haben wir einen Schlüssel weniger. Und heute Morgen, und das mit dieser Schlüsselbox ist so ein Ding, du tust ihn rein, machst zu und dann stehst du vor dem Velo und denkst, Himmel, der Schlüssel zum Velo aufschliessen wäre jetzt auch noch. Dann machst du wieder die Schlüsselbox aus, dann gehst du den Schlüssel fürs Velo holen, gehst wieder raus, dann schliessest du auf, dann tust du wieder in die Schlüsselbox und sicher 100 Sachen nochmal und das machst du dann etwa 10 Mal und dann musst du sehr fest lachen über dich, weil sonst regst du dich auf.
Bist du jemand, der eine gute Prise Selbstironie hat?
Ich glaube, mehr als eine Prise. Nein, ich finde Selbstironie total wichtig, weil sonst wird es ja traurig.
Mhm.
Und vor allem wird man dann so wichtig. Also ohne Selbstironie wirst du ja wahnsinnig wichtig.
Und ernst auch.
Ja, voll.
Ja. Und hast du das schon immer gehabt?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke auch, eine Ironie ist schwierig für zum Beispiel Kinder. Weil als Kind willst du ja herausfinden, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und wenn dann du sagst, die Konfitüre ist da, um es auf die Haut zu streichen, findest du das als Kind nicht lustig, weil du das glaubst.
Man kann halt nur nicht unterscheiden.
Ja, voll. Und in der Pubertät habe ich das Gefühl, wird man so ein bisschen affin oder affiner und probiert aus. Aber die Ironie wirklich verstehst du erst, glaube ich, wenn du ein bisschen älter bist.
Ja.
Und Selbstironie ist dann nochmal eine Stufe mehr.
Ja. Hm. Wie fest bist du auf der Bühne als Teil des Duo Ursus und Nadeschkin eigentlich Nadia? Und wie fest bist du Kunstfigur?
Da muss ich eigentlich nicht lange nachdenken. Ich bin extrem anders, privat. Es gibt ein paar Sachen, wesentliche Sachen, die sind bei der Nadeschkin unglaublich einfach. Sie denkt nicht viel nach. Sie ist sehr mutig. Ich rede jetzt von ihr. Also nicht von mir, sondern von ihr. Mhm.
Bewusst?
Ist so. Yeah. Also ich brauche fast eine halbe Stunde in der Maske, bis ich die Nadeschkin bin. Und in dieser Zeit lernt der Urs manchmal Texte, ich würde durchdrehen. Das kann ich nicht, weil ich muss ja dann in die Figur einsteigen. Yeah. Er ist näher bei seiner Figur als ich, bei meiner. Und ich freue mich immer, weil da habe ich frei von der anderen. Also Nadeschkin hat total viel weniger Probleme. Ich finde, das Leben ist viel komplizierter. Aus ihrer Perspektive ist es einfach.
Einfacher, weil sie auch ein bisschen naiver ist?
Ja, es ist direkt, du musst dir wie vorstellen, im Theater stellst du das Leben, das komplex ist, mit einfachen Schritten dar. Mhm. Also ich kann nicht eine Figur spielen, wo jetzt gerade muss verdauen, dass sie noch einmal schlecht abgeschnitten hat. Gleichzeitig denkt sie daran, sie sollte noch telefonieren. Und an vierter Stelle muss sie noch irgendwie etwas aufschreiben, dass sie es nicht vergisst. Also das ganze Chaos im Kopf kannst du nicht auf der Bühne
austragen.
Nein. Also auf der Bühne kannst du machen, ich bin traurig, weil ich gerade abgelöst habe. Jetzt denke ich also an einen Text, den ich mir schreibe, der ist lustig. Und jetzt merke ich, ich habe vergessen zu telefonieren. Also eins nach dem anderen.
Es sind wie ganz klare Handlungsstränge.
Genau, ja. Es ist wirklich eins nach dem anderen. Und das ist im realen Leben nie. Im realen Leben gehen alle ins Yoga, weil sie es eben nicht schaffen. Nur im Jetzt. Ich bin auf der Bühne immer genau im Jetzt. Ja. Und das ist der Zustand, der am besten funktioniert. Aber das ist nicht Yoga, das ist einfach präsent, sagt man dann. Mhm. Sie sagen dann immer, du bist so präsent. Und du bist einfach im Moment. Ja. Das bist im Leben. Mhm. Also wenn du total im Moment wärst, dann würdest du ja im Verkehr nie einen Unfall machen, aber kommst wahrscheinlich nicht dort hin, wo du hin musst. Weil du ja parallel vergisst, wo du hin musst.
Gibt es auch Parallelen? Du hast jetzt vor allem Unterschiede aufgezählt.
Parallelen sind sicher, ich benutze meine Stimme. Ich benutze meine Fantasie. Also ich lehne der Nadeschkin ganz viel Talent, wo natürlich ich auch habe im normalen Leben.
Ja.
Also ich kann recht schlagfertig sein.
Mhm. Der Nadeschkin, ihr Markenzeichen sind eben ihre geilen Latzhosen und Strubelmähne. Wie fest entspricht ihr auch so ein bisschen die Tomboy-Haltung, die sie hat als Nadja?
Also das bin ich auf weite Strecke gewesen. Ich finde, Nadeschkin ist viel weiblicher geworden in den letzten 20 Jahren. Also wir sind jetzt seit 38 Jahren auf der Bühne. Ich finde, bin ich verstrubbelt, oder? Ich bin ja total gestrahlt. ich denke, sie war viel mehr Tomboy gewesen.
Früher?
Ja.
In der Anfangszeit?
Ja. Ich denke, ich wäre wahrscheinlich jetzt, wenn ich heute noch mal in dieser Art in der Pubertät wäre, wäre ich wahrscheinlich kippig, wahrscheinlich würde ich zu den Tomboys. Ich würde zu denen kippen, die nicht das Röckchen anziehen wollen, weil es mich total einengt. Mhm. Also ich war sicher ein Ruch gewesen, immer oder immer noch. Und Mädchen müssen ruhig sitzen und wenn sie schöne Kleidchen haben, dürfen sie nicht in den Öl lachen. Und ich bin gerne in den Öl lachen, je nachdem, vor allem wenn das Kleidchen schön ist.
Dann hast du recht.
Und genau, und ich denke, für viele, die mehr also noch eine andere Diskussion. Wenn ich als Frau einen Mann unterbrich, dann wird das immer gelesen, als dass ich störe. Weil die Frau stört, wenn der Mann redet. Ja? Das ist jetzt plakativ gesagt. Aber wenn ich rede und er mich unterbricht, wird das gelesen nicht als Störung, sondern er korrigiert die Frau. Mhm. Also es gibt so ein paar Sachen, die extrem nicht kannst kehren. Wir machen, der Urs und ich, wir machen sehr viel Rollentausch machen und finden dann halt ganz viel Wahrheiten raus. Mhm. Oder? Und ich bin nicht mit Mami aufgewachsen. Meine Galionsfigur war der Papa. Ich habe mich den Männern orientiert. Ich bin immer mit den Jungs abgehängt. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich wenig Recht habe. Und das war damals in den 60er, 70er Jahren sicher ungewöhnlich gewesen.
Ja. Und wieso würdest du sagen, ist jetzt Nadeschkin weiblicher geworden, weil es in der heutigen Gesellschaft besser geht?
Ja, weil man mehr Möglichkeiten hat. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die können Tomboys sein und sind aber total schön gestrüsst und cool unterwegs. Mhm. Also, die Freiheiten sind mehr geworden. Mhm. Und es hat ein paar Leute, die, glaube ich, für die Freiheit dann auch ein bisschen gebügelt haben. Und Nadeschkin ist sicher eine von denen. Ich komme viele Zuschriften über von Leuten, die mutiger geworden sind. Oder wo sie beflügelt worden sind. Weil man halt nicht immer auf der Schnur sitzt.
Ja.
Also, die Qualität von Nadeschkin ist, dass sie meistens etwas sagt, was sie nicht sollte. Aber sie sollte es nicht sagen, weil das gesellschaftlich gesehen nicht sollte sagen. Aber als Mann hättest du es schon längstens gesagt. Mhm. So.
Welche Seite auf der Bühne sieht man jetzt von dir nicht, wo man aber irgendwie, wo fest zu dir gehört, wenn man dich als Person erfassen will?
Also Melancholie ist todlangweilig auf der Bühne. Mhm. Im Film könnte das spannend sein. Da kommt die Kamera näher, da gibt es schöne Filmmusik.
Yeah.
Also melancholisch ist Nadeschkin selten und...
Du bist mehr.
Ja, im normalen Leben bist du schon. Also, da gibt's ja ganz viel Zeugs. Also, gerade aktuell muss man viel,
bedenken.
Ja, es ist eine schwierige Zeit. Es ist nicht cool. Also, weißt, in der Komik, jetzt das ganze Wokeness, was kannst du alles falsch machen, was darfst du alles nicht mehr sagen. Dann der ganze Krieg. Also, wirklich Armut halt, wo viele Leute betrifft. Also, gerade in der Kulturszene, gibt's ganz viele, denen geht's nicht gleich gut nach der Pandemie. Und das muss man einfach manchmal sagen. Es interessiert aber niemand. Es ist langweilig. Aber es haben sich viele nicht erholt. Oder es gibt's ja nicht mehr. Oder sie haben aufgehört mit dem Job. Und das ist traurig. Das ist nicht lustig. Plus, ich komme in ein Alter, wo viele Leute plötzlich irgendwie krank sind. Das ist auch, und das habe ich nicht auf der Bühne, das Thema.
Ja. Und, wie beschäftigt dich das? Oder merkst du es auch selber, dass irgendwie der Körper sich verändert? Krankheit plötzlich ein Thema wird?
In meinem Fall ist das nicht anders als früher. Es war früher schon so, dass wir immer mal wieder über die Stränge geschlagen haben und dann hinkst du halt wieder mal ein paar Vorstellungen lang. Sie behauptet immer, man wird gestabiger aufs Alter. Das ist in meinem Fall nicht der Fall. Die Energie geht auch nicht weg. Was ist anders? Mehr Schlaf. Man braucht mehr Schlaf. Aber da liegt es auch daran, dass ich einen Sohn habe und muss mit ihm um 5:45 aufstehen morgen. Und wenn ich dann aus dem Rhythmus komme von den Vorstellungen, dann bin ich wieder total im Schilf.
Ja. Jetzt sind wir eben aktuell gerade unterwegs mit Ursus und Nadeschkin mit einem neuen Programm namens Perspektivenwechsel. Mhm. Nennen wir es also, man schreibt es ja ganz lustig.
Ah, man schreibt Perspektivenwechsel.
Genau. Mhm. Welche Perspektivenwechsel würdest du gerne mal machen?
Super Frage, aber wir machen ja die ganze Zeit Perspektivenwechsel. Wir tun in dem Stück ganz viele Themen thematisieren, die lustigerweise gar nicht nur mit uns zu tun hat, sondern mit dem Zuschauer. Also es macht keinen Sinn, dass wir den Leuten von diesen Problemen erzählen, die wir als Künstler so haben. Weil das interessiert sie ja nicht. Mhm. Also machen wir einen Perspektivenwechsel, wie zum Beispiel heute so viele Leute mit 50 zum Beispiel. Die Kinder sind draussen und sie könnten sich neu orientieren. Sie müssen nicht mehr so und so viel Stutz heimbringen. Und sie wissen, dass sie eigentlich auf dem verkehrten Ort arbeiten und trotzdem
machen sie weiter.
Also es geht um solche Sachen. Es geht darum, dass man, warum machst du etwas weiter, wo du schon lange weißt, stimmt nicht mehr. Weil du immer permanent Schiss hast, dass was kommt, könnte schlechter sein. Mhm. Also das ist ein Thema, das ist ein Perspektivenwechsel. Dann, wenn du einen Schlüssel suchst und ihn nicht findest, dann musst du auf den Kopf stehen und dann siehst du ihn vielleicht. Also es gibt die Anschauungen, immer wieder etwas in die Hand nehmen und von einer anderen Seite anlegen, das können wir in der Kultur und in der Kunst machen. Und der Normalbürger macht es manchmal ein bisschen zu wenig, weil man sich so in etwas hinein...
Man ist so in der eigenen Rolle.
Man ist in der, ja, und man reitet sich auch im Leben langsam, findet schon raus, aha, das ist so meine Map, dort und dort kehre ich um, dort und dort gehe ich tanken, dort und dort gehe ich fröhlich sein. Und irgendwann ist das neu zum Schreiben oder nochmal überlegen. Und dann schaut man auf und davon irgendwo und merkt, die Hälfte kommen wieder heim. Ist nicht so einfach draussen.
Ich bleibe in meinem Gärtchen.
Ja, genau. Ja.
Kann man dann lernen, Perspektiven zu wechseln? Was glaubst du?
Unbedingt. Also kann man sicher. Also manchmal muss man ja. Das Leben zwingt ja ganz viele Leute, Perspektiven zu wechseln. Durch einen Unfall, durch einen Wegzug, durch... als Kind musst du ja die ganze Zeit mit dem Leben, was jetzt die Alten wieder entscheiden. Jetzt musst du dich wieder anpassen. Und das tut uns im Fall manchmal auch gut. Also die Sache anzuschauen, die jetzt als Problem reinkommt. Also jetzt Problem. Also ein Kollege von mir zum Beispiel hat den Job verloren und musste neu orientieren. Und wenn du ihn heute fragst, denkt er, hey, das war mein Glück gewesen.
Oder eine Chance.
Voilà. Es nervt in dem Moment, wenn einer kommt, das ist im Fall eine Chance. Mhm. Weil vorläufig ist das Problem. Aber es macht einfach immer den Schritt zurück. Perspektivenwechsel heisst, ich tue schnell zurücklehnen und überlege, okay, jetzt sind es nicht 5 Sachen, jetzt sind es nur noch 2. Was mache ich jetzt mit denen? Mhm. Und 2 ist nicht immer weniger wie 5. Gut, wenn du Mathematiker bist, schon. Aber, ja.
Bist du denn gut im Perspektivenwechseln, jetzt im Privatleben?
Ich glaube, ich bin besser als der Durchschnitt, ja.
Ja.
Aber das ist einfach, weil ich zwungenermassen muss gut sein.
Ja.
Weil jetzt machst du ein neues Programm, das heisst, du musst dich die ganze Zeit dort wieder bewegen, außerhalb der Komfortzone. Und ich sage das immer ganz im Ernst, ich tue nicht so gerne Proben. Ich tue nicht so gerne neues Zeug austesten, weil es ist immer unangenehm. Du denkst auch, oh Himmel, ist denn das gut?
Also Schreiben ist unangenehm oder das Proben?
Nein, es ist alles gut, ganz aber es ist einfach der Moment, von den Leuten zu gehen und sie hocken jetzt dort und du weißt nicht,
Wie reagieren sie?
Und das sind, weißt, ich kann ja nicht sagen, die Schuld ist der, der es geschrieben hat. Weil der es geschrieben hat, bin auch wieder ich. Und der Tom, unser Regisseur.
Dritte, ja.
Und der Urs, ja. Und du bist halt manchmal im Proberaum monatelang und hast kein Publikum und schmeißest dich weg, findest etwas mega cool und dann merkst du vor den Leuten, das interessiert niemand. Das gibt es halt auch.
Haben wir das schon gehabt?
Ja, natürlich. Also, warum machen wir Tryouts? Wir haben jetzt auch 19 Mal gespielt und in den ersten 10 Mal ist das Stück sowas von wieder, wir müssen so fest
ändern.
Also das sind strenge Monate. Also du spielst am Abend, dann machst du eine Auswertung am nächsten Morgen, hast alles aufgenommen mit so einem iPad und dann überlegst du nochmal neu, warum funktioniert es nicht und dann schreibst du es um und am Nachmittag müsstest du es aber langsam wieder lernen, weil am Abend spielst du ja wieder. Also es ist streng.
Geht viel kognitiv an.
Und jetzt sind wir auf Tour. Also jetzt haben wir Pause, weil Sommerpause ist und niemand ins Theater will, weil alle grillieren wollen. Am liebsten habe ich die Phase, wo wir jetzt drin sind. Weil jetzt bist du so wie, jetzt kennst du den Weg. Es ist aber nicht mehr der riesen Urwald. Vorher ist es so, jetzt habe ich den Satz vergessen, dann passiert das nicht mehr, dann passiert das nicht mehr und das nicht mehr. Aber vielleicht, weil ich den Satz vergesse, ist es ganz weiter vorne viel kühler. Also, wenn ich den Satz am nächsten Tag wieder weiss, dann ist das, was gestern kühler war, plötzlich wieder weg. Und am dritten Tag willst du beides. Und dann
kannst
wieder,
du anfangen
dann
verbinden.
Wieder, so ist das. Es ist wirklich wie im Krimi. Also du bist, wir sind extrem detailverfressen. Also der Urs und ich, wir sind so auf dem Detail. Wir haben das so gern, wenn es ganz, 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 ganz genau ist.
Wer mehr?
Beide. Ja. Einfach immer an komplett anderen Stellen. Aber es ist wirklich, wirklich so, dass Genauigkeit lohnt sich. Wir tun alles immer nachbereiten. und überlegen immer, wenn die Leute lachen, warum. Und vielfach weiss ich nicht, warum, weil es ist nicht so, dass der eine einen Witz macht. Mhm. Es ist meistens so, dass du im Tennis musst ein paar Schläge zurückgehen, um herauszufinden, wer hat jetzt den Punkt gemacht und warum. Und wo hat der Ball den Weg genommen, Richtung Punkt, den du machst. Das ist so spannend, das ist in der Komik auch so. Mhm.
Also im Moment könnt ihr es wie geniessen, ihr könnt vorführen, ihr wisst, wo der Weg durchgeht. Auf was bist du jetzt stolz, wenn das Programm so in der Form siehst?
Ja, ich finde es mega cool, dass wir es geschafft haben, jetzt mit dem Stück, jetzt sage ich etwas, was ganz, ganz kommerziell ist, neu erfunden. Wir haben uns wieder irgendwie können neu erfinden. Und wir sind genau so absurd und frech, wie wir eigentlich gewesen sind in den 90er Jahren. Es ist eine rechte Fuhr. Also wir sind sehr absurd auf absurd. Also es heisst quasi, die Plüschtiere greifen an. Wir haben einen Ritter auf der Bühne, wir werfen Messer. Ich spreng die dritte Wand, ich hau ab. Also wir sind so anarchistisch unterwegs, wie wir in den ersten 10, 15 Jahren schon gewesen sind. Und wir sind nicht kommerziell orientiert in dem Programm und trotzdem funktioniert es. Das ist cool.
Ihr beschreibt, oder euer 11. Duo-Bühnenprogramm wird beschrieben auch als Expedition ins Ungewisse. Das ist vielleicht eben auch ein bisschen, was genau. Ihr fühlt, oder? Wann hast du dich das letzte Mal so richtig verloren gefühlt? Am Anfang?
Du meinst verloren gefühlt im Privaten oder auf der Bühne?
Egal.
Ja, mir kommt einfach die Welt in Sinn. Dort fühle ich mich sehr verloren, weil meine Wertanschauungen, Weltanschauungen, das wird im Moment mit so Regenten wie Trump oder Putin extrem geschüttelt. Ich verstehe das einmal nicht mehr, was da läuft. Mhm. Also ich verstehe gewisse Bewegungen in der Welt aktuell und dass Demokratien so gefährdet sind, macht mir echt Mühe. Mhm. Und dort fühle ich mich sehr verloren. Also wenn dann in den Medien, ich weiss, es travelt 6-mal schneller, was schlecht ist. Also erzähl etwas Schlechtes, dann puff, wissen sie alle. Und das Gute ist viel weniger. Also, aber für mich bräuchte es eine Tagesschau, wo einfach x Beiträge, Good News. Also ich bräuchte das, einfach für nicht den Glauben zu verlieren.
Für die Leichtigkeit.
Auch, also es muss nicht alles leicht sein, Probleme sind Probleme, aber eben, es sind immer die beiden Seiten.
Ja.
Aber wenn du jetzt Geflüchteter bist, Flüchtlingsstatus hast im Gazastreifen, glaube ich, gibt es nicht so viel Leichtigkeit.
Nein.
Und die Leute wollen ja auch verstehen, was ihnen passiert. Es gibt so viele Menschen in Ohnmacht. Mhm. Und dort fühle ich mich verloren, wenn ich an dem herumstudiere.
Ja, und man ist halt auch ein bisschen machtlos in unserer Position.
Ja, du kannst einfach im Teambereich probieren, einen Gegenwind zu geben. Also wir probieren es mit unseren Stücken immer wieder. Also Leute, die unsere Stücke schauen können, die einfach ein bisschen lachen wollen, können das auch. Aber Leute, die ein bisschen mehr hineinschauen, die sehen die diversen Ebenen. Jetzt das aktuelle Programm, finde ich, ist viel politischer. Also es ist nicht politisch.
Ihr seid ja eigentlich eben grundsätzlich nicht politisch. Nein. Das hat euch nie interessiert auf der Bühne.
Nein, weil wir sind kein Moralapostel. Als Narr drückst du zwar auf einen wunden Punkt,
ja,
aber du hast nicht die Lösung. Ja. Du zeigst einfach, wo du heranschaust. Du machst Fokus auf, jetzt wenn wir das anschauen. Das oder so. Aber ganz, ganz oft geht es darum, dass du die Problemlösung fängt dort an, im Erkennen des Problems. Also wenn du etwas darstellst, also jetzt auf der Bühne, Nadeshkin, wo Sachen packt und plötzlich gibt es eine neue Welt, die reinkommt und plötzlich stehe ich im Publikum und erzähle voller Freude den Leuten, was da alles passiert ist in diesen 38 Jahren, sind wir in einem Bereich von, ist das jetzt Theater, ist das gespielt, ist das echt, ist das wahr, wo brutal öffnet, die Leute wissen nicht mehr, was ist jetzt passiert mit dem Stück. Also ich gehe so früh aus dem Stück raus. Mhm. Und es gibt so ein Unwohlsein im Publikum und gleichzeitig ist es wahnsinnig lustig. Mhm. Also diesen Bereich haben wir jetzt mit dem neuen Stück definitiv, den titschen wir an. Also es macht auf. Also der Bühnenraum ist nicht mehr der Safe Space.
Du hast jetzt eben gerade angesprochen, wieso ist euer neues Programm gleichzeitig auch ein Abschied?
Weil es ist immer alles auch ein kleiner Abschied bei uns. Eben mit der Urs, ich sage das gerne immer wieder, haben wir uns getroffen im 87 und er hat nach 3 Monaten schon wollen sagen, tschüss. Wir haben eben nicht so Angst, weil wenn du, ein Abschied ist immer, du gehst im Moment eben Schritt zurück, Perspektivenwechsel und denkst, das ist jetzt gewesen und das ist das Bild und da drin sind wir und jetzt stehst du zurück und stellst schnell auf Null und wenn du dann weitermachst, hast du dich wieder entschieden zum Weitermachen. Und das ist ganz etwas Neues, um wieder weitermachen. Das ist nicht im Fahrwasser, ich mache eh weiter. Mhm. Also vielleicht für Leute, die im Normalen, nicht in der Kultur die heim sind, du hast einen coolen Job und du willst echt bleiben und alles stimmt. Und trotzdem ist es manchmal cool, wenn man eine Bewerbung schreibt für einen anderen Job. Weil es gibt zwei Szenarien. Entweder kommst du eine Absage über, dann hast du wieder mehr Freude an dem, was du hast. Oder du kommst eine Zusage über und wenn du dann im Job bleibst, dann hast du dich für deinen Job wieder entschieden. Beides ist gut. Ich sehe nichts Nachteiliges. Mhm. Und dem sage ich einen Moment lang im Kopf zumindest aufhören. Und das passiert im Stück. Und das, glaube ich, tut allen gut. Das ist nichts, jeder Nacht. Ich meine, hallo, wir sagen, der Tag, wie traurig bist du zu Nacht um 12 Uhr, wenn der Tag weg ist? Hä, haben wir uns daran gewöhnt? Oder? Aber eigentlich müssten wir jeden Tag ein bisschen sterben, weil jetzt ist der Tag weg.
Und er ist so schön.
Und er ist so schön gewesen, und jetzt kommt ein neuer. Aber es ist einfach so. Und das hat etwas extrem Gesundes. Und mit gewissen Sachen können wir das und mit ganz vielen können wir das nicht. Oh, meine kleinen Kinder sind so herzig, jetzt ist es ein Teenager. Aber, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja. Teenager sind aber gut, also meine ist super. Ich bin ein grosser Fan.
Da habe ich nachher noch eine Frage dazu. Wie viel Wahrheit steckt denn in dem? Eben bei euch war das Aufhören nie ein Tabu gewesen.
Nein.
Du sagst das ja auch so.
Ja, wir sind seit 38 Jahren zusammen auf der Bühne. Wenn ich das gewusst hätte früher, da wäre ich nicht einen Schritt in die Richtung gegangen, weil das hat mich so eingegangen. Der Urs ist so ein freiheitsliebender Mensch und ich bin es auch. Eben, ich kann ja nicht mal eine Frisur machen, die streng ist. Also mich kannst du nicht einengen. Und wir haben auch keinen Vertrag. Also wir sind einfach miteinander unterwegs und weil das nicht eine fixierte Geschichte ist, hat die so viel Platz zum Schnaufen und ich würde behaupten, das ist das Key-Thing. Also,
lebt sie so lange.
Ja.
Was bleibt dann, wenn die eine Hälfte fehlt? Wie jetzt eben beispielsweise in eurem Stück?
Sie fehlt nicht wirklich. Sie mischt sich dauernd wieder ein. Perspektivenwechsel zum Beispiel haben wir so geschrieben im Titel, dass es keine Vokal gibt. Und trotzdem hast du einen verstandenen Titel.
Mhm.
Oder? Das ist zum Beispiel ein Spiel, das wir spielen im neuen Programm. Und wenn Nadeshkin fehlt, ich finde, die beiden Figuren zusammen sind extrem, sie haben eine grosse Welt, also miteinander. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die gleiche Grösse herbrächte allein.
Mhm.
Ich würde etwas komplett anderes machen, man kann es auch nicht vergleichen, aber ich finde, also ganz ernsthaft, also der Urs ist solo unterwegs, ich will das nicht. Ich will nicht, mich interessiert die Welt immer erst, wenn es zwei sind.
Also auf der Bühne nicht, aber du bist ja schon auch als Drehbuchautorin und genau. Regisseurin allein unterwegs. Also könntest du dir auch vorstellen, nur das zu machen irgendwann? Oder würde dir die Bühne fehlen?
Ich kann mir das immer vorstellen. Wir haben ja auch immer schon längere Pause gemacht, Spielpause. Ich muss einfach meine Energie irgendwo dann abarbeiten. So. Ich finde, die Bühne ist darum cool für mich, weil ich dort wirklich etwas kann. Also weil ich das wirklich gut kann. Ich versuche meinem Sohn im Moment auch immer beizubringen, wenn du das Talent hast, rühr es nicht zum Fenster aus. Also es ist wie der Äpfel, der reif ist. Es ist schade, wenn du ihn hängen lässt. Er hat nur eine Chance, er verfault. Also musst du ihn essen. Also dann, wenn er reif ist. Und wenn jemand ein Talent hat und es einfach nicht nimmt, ist das immer ein bisschen Sünde und schade. Ich würde die Talente nie gegeneinander ausspielen. Jemand ist super, super im Kochen. Wie schade ist das, wenn er dann Badmeister sein muss und er ist zum Beispiel nicht gut im Schwimmen? Wäre ja blöd.
Oder nur immer den Abwasch machen.
Oder so, ja. Also ich denke, jetzt in meinem Fall ist auf der Bühne stehen schon etwas Cooles, weil es zu mir passt. Und der Ursus auf der Bühne, wenn Nadeshkin fehlt, hat definitiv weniger Chaos. Also es fehlt eine rechte Portion Chaos, wenn Nadeshkin nicht mehr ist, glaube
ich. Was dann auch so ein bisschen langweiliger wird.
Es wird berechenbar. Meine Figur ist unberechenbar.
Ja.
Also auch schreibt mir einen Text, es kann sein, dass ich ihn nicht liefere, weil ich gerade im Moment einen besseren habe.
Ja.
Und das ist nicht gefährlich, das ist bloß anstrengend. Ich bin sicher anstrengend, ja, das bin ich.
Wer, glaubst du, würde eher den Battle mal herrühren, der Urs oder du?
Nein, eben, wir rühren den ständig an.
Ständig und doch nie?
Ja, also kennst du das mit dem Urvertrauen? Es gibt doch Leute, da kannst du richtig hässig sein und richtig streiten.
Yeah.
Und trotzdem, das Band wird durch das auch sogar stärker.
Mm-hmm.
Wir sind extrem verbunden durch den Humor und eben durch die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu erfinden.
Mm-hmm.
und sind tolerant geworden. Also ich glaube, wir sind früher viel weniger tolerant gewesen. Wir haben
gegenüber einander.
Ja, also auch das ist auch, glaube ich, etwas Schönes vom Älterwerden. Du kannst Frieden schliessen mit vielen Sachen, die halt jetzt so sind, wie sie sind. Und in der Sturm- und Drang-Phase bist du mehr Sturm und Drang und willst es besser machen. Mhm. Und ich will es immer noch besser machen, aber ich mache es jetzt dort besser, wo ich weiss, dort kann ich etwas besser machen. Kennst du den Inder, der sagt, do you have a problem? Okay, er sagt, do you have a problem? Dann sagst du, yes. Dann sagt er, can you do something about it?
Ah, ja.
No. So why worry? Das ist die eine Seite. Oder do you have a problem? You cannot do something about it. Why worry? Finde ich sehr lustig. Und das Wissen darum, wo kann ich Einfluss nehmen und wo muss ich es einfach verpacken und forget about.
Yeah.
Das Wissen darum, das habe ich nicht gehabt früher. Früher habe ich alles wollen. Immer lösen. Mhm. Und du, Alperl, ich kann nicht lösen. Eben, ein Trump, das kann ich nicht lösen.
Eben, das ist so ein bisschen die Machtlosigkeit. Mhm. Es ist 38 Jahre her, wo der Urs und du das erste Mal zusammen auftreten sind. Wie präsent ist in dieser Zeit noch, oder der Auftritt?
Lustigerweise ist es nicht so weit weg. 38 Jahre tönt nach ewig. Schulzeit ist weit weg. Meine Kinderzeit ist weit weg, aber Spielen hat immer eben dadurch Yoga, dadurch, dass man so im Moment ist auf der Bühne, ist auch, glaube ich, die Erinnerung an das, was du gemacht hast auf der Bühne, extrem präsent. Mhm. Ja. Also ich kann zum Teil die ersten 10 Jahre besser noch memorisieren als jetzt das letzte Jahr, oder? Und im Zirkus war so eine Sache, dort haben wir fast 240 Mal gespielt in 8 Monaten. Dort konnte ich nicht mehr unterscheiden von der einen und der anderen Show, weil du einfach 11 Mal gespielt hast pro Woche. Aber auf Tournee bist du ja immer wieder an einem anderen Ort. Manchmal ändert die Sprache, manchmal sind wir auf Englisch, manchmal auf Hochdeutsch, manchmal ist es in Österreich und jetzt ist es wieder anders. Und das, keine Ahnung, wo das hingeht im Kopf, aber es ist nicht mehr. Offensichtlich brauchen wir ja nicht so viel von unserem Kopf. Aber bei mir ist ein Zimmer da drin, das extrem gut die Vorstellungen abgeleitet hat.
Mhm.
Ja.
Was hast du damals über den Urs gedacht? Du hast vorhin gesagt, also hat mir jemand gesagt, in 38 Jahren sind wir immer noch zusammen unterwegs, wärst gerannt.
Perspektive haben wir nie so gehabt. Also wir haben nie so rausgeschaut und dann geplant. Wir haben das und das, ja. Wir haben nicht weit raus geplant. Wir sind miteinander wir sind wie, wenn du zusammen auf eine Welle steigst.
Also man muss sagen, ihr seid in Deutschland gewesen und habt euch immer
Kurs, oder? Das ist eine Freizeit, sagen die Deutschen. Das war Jugendtour, das hat es damals gegeben für die Jungen. Wenn du wollen, spezielle Ferien machen und nicht Pfadi und nicht Blauring. Und die Jugendtour war so ein Bildtag und der Urs ist, glaube ich, sogar von Mami angemeldet worden. Und ich habe halt schon, dürfen eine Erfahrung machen in der Theater AG Remy Bühl. Dort habe ich das erste Mal einen Clown gespielt, mit irgendwie 16, 15. Der Plastiknase. Und dann bin ich sehr affin gsi für den Zirkus und habe gedacht, ich möchte das ein bisschen mehr können. Und bin in der Sommerferie, habe ich mich eingeschrieben und dort war der Urs. Und wir haben dann als erstes zusammen geschwänzt. Weil der Kurs war langweilig. Ja.
Und selber etwas eingestudiert?
Ja, wir haben halt schon etwas mitgebracht. Der Urs hat schon jonglieren. Ich habe schon viel getanzt auf der Strasse. Ich habe mit 13 schon ein bisschen Breakdance gemacht und Electric Boogie hat das geheissen. Und das konnte ich ihm ein bisschen beibringen und Einrad fahren konnte ich und singen. Und er hat fest jongliert und hat sonst Sachen.
Ja.
Ja, das war cool gewesen.
Jetzt passiert in 38 Jahren mega viel. Nicht nur gesellschaftlich gesehen, sondern auch persönlich gesehen. Was haben die 38 gemeinsamen Bühnenjahre mit euch gemacht? Du hast eben gesagt, vielleicht ein bisschen toleranter geworden gegenüber einander.
Wir haben sicher eine andere Selbstverständlichkeit, wenn es um Planen geht. Also früher hatten wir immer einen Krach gehabt, wenn man auf 3 Jahre raus planen musste. Also musst du dir vorstellen, wir waren in die Strasse gelöhnt und dann hast du schnell das Wetter angeschaut und hast gefunden, heute ist schönes Wetter, gehen wir spielen. Und dann bist du spielen. Und dann kam eine Phase, in der man plötzlich auf Jahre raus planen musste. Das ist total das Gegenteil. Oder? Und das ist besser geworden. Also wir haben viel besser die Planung, das haben wir gelernt. Das ist cool. Ich bin mega froh um es Zuhause. Also weißt, ich bin wohl, dass ich an Hause manchmal. Früher hast du irgendwie nicht ja, ist auch Wohnungsnot gewesen früher. Heute muss alles noch schlimmer sein. Aber ich habe definitiv die ersten 10 Jahre, als ich allein war, nicht so, dass die Zuhause hatte. Jetzt fühle ich mich sehr wohl dort, wo ich bin. Das gibt eine andere Stabilität.
Hat das mit der Familie zu tun?
Muss nicht mal Familie, nein, ist noch bevor ich Familie hatte. Ich war so ein Zigeuner, gell, bis ich anfangs 30 war. Also, weißt, für mich kein Problem, jeden Tag noch jemand anders.
Ja.
Und das gibt eine innere Unruhe, oder du musst extrem in dir ruhen, und das konnte ich nicht können. Und wo ich dann das erste Mal wirklich ein Zuhause haben können einrichten, mal so für mich, wo ich gemerkt habe, dort fühle ich mich wohl. Das hat eine grosse Veränderung gemacht.
Geerdet vielleicht auch ein bisschen, oder?
Ja. Also ich denke, Urs und ich, wir haben beide am Anfang recht gemeandert, was halt zum Alter gehört. Und wenn du über die ganzen Jahre den Bogen schliessest, denke ich, dass wir extrem nach wie vor unterwegs sind, aber auch viel, viel mehr geerdet sind wie früher.
Mhm. Ja. Was ist mit eurer Freundschaft passiert in diesen 38 Jahren?
Die ist immer noch gleich.
Die ist immer noch genau gleich?
Ja. Ja, er nervt genau gleich wie früher und ich liebe ihn wie früher. Und wir tun uns immer noch Sachen schicken, wenn wir etwas cool finden, dann tue ich das am Urs. Ich sage es dem Urs. Heisst doch, Mediamarkt macht doch immer so blöde Werbung. Ich denke immer.
Die habe ich aber schon lange nicht mehr gehört.
Nein, aber eben, ich, wenn ich etwas Lässiges finde, dann teile ich das mit ihm. Und vor allem mit dem Urs, weil es gibt nicht so viele Leute, die merken, wie witzig das gewisse Sachen sind. Also ich habe zum Beispiel ein Schild gesehen vorgestern auf einer Wanderung, wo am Boden gelegen ist, in den Bergen, und drauf ist gestanden so ein dreieckiges Schild: Achtung Steinschlag. Das finde ich lustig, wenn das Schild am Boden liegt.
Hat die eigene Warnung verpasst.
Genau. Ja, ja.
Wie oft seht ihr euch privat, wenn ihr nicht auf Tour seid? Wenn du jetzt eben beispielsweise in Berlin bist, er am Schreiben ist?
Dann sehen wir uns nicht. Höchstens beim Telefonieren. Wir sehen das nicht so viel, weil das Problem, das unsere Menschen um uns herum, unsere Liebsten haben, ist, wenn der Urs und ich irgendwie unterwegs sind miteinander, oder es sind alle um und er ist auch um, dann kommen uns ja schon wieder Ideen. Und du darfst ja privat, du musst ja trennen vom Beruf, oder? Und das können wir in dem Moment dann nicht. Wir sind in der Freizeit wenig zusammen. Ja. Also ich gehe jetzt mit dem Urs nicht in die Body.
Ja, okay.
Oder gucken Hunderennen schauen, obwohl es wäre noch lustig. Ich gehe ja allein schon nicht Hunderennen.
Meinen eigentlich viel, ihr seid ein Liebespaar?
Am Anfang, ja. Jetzt haben wir das, glaube ich, 38 Jahre lang müssen erklären, dass wir es nicht sind. Vielleicht haben es die Leute mal gehört.
Und für eure privaten Partner, wie ist das zu wissen, dass ihr nicht nur die Bühne teilen seit 38 Jahren, sondern logischerweise wie auch das Leben?
Ja, aber das ist ja...
Also, Urs gehört wie so
ja,
zu dir und
ist eher auch quasi wie ein verlängerter Teil der Familie, der Tom auch. Und ich meine, es ist noch selten ein Partner eifersüchtig auf die Schwester oder auf den Brüder. So musst du das vorstellen. Mhm. Und beide Partner, sowohl die Partnerin von Urs wie meine, sind ja in die Geschichte hineingerasselt. Und der Urs war schon da gewesen, oder ich war schon da gewesen, also.
Es ist wirklich wie Familie.
Ja, voilà. Oder und gell, du bist noch mal anders näher, wenn du die ganze Pubertät Seite an Seite durchgestanden hast. Also ich denke, das hätte ich nicht mal mit meinen Brüdern. Weil gerade in dieser Phase siehst du die ja dann gerade nicht mehr. Und,
ist die Familie aber nicht cool, aber wenn du...
Ja, voll. Und, also ich denke, das hat uns am meisten geprägt, so die ersten 10, 15 ja. Jahre.
Ja, und nachher sind ihr ja wie auch gemeinsam erwachsen worden. Ihr habt ja beide separiert Kids bekommen. Wie hat das euer Arbeiten noch mal verändert? So ja. Eure älteren Rolle?
Also die älteren Rolle ändert bei allen genau gleich. Du bist nicht Mitte. Es gibt eine neue Mitte und du musst schauen, wo du bleibst. Wir haben... Das klingt ein bisschen blöd, aber wir tun ja manchmal zusammenhocken und quasi wie eine Retrette machen, auch das Team abfragen, wie geht es allen, was wünscht man sich noch. Letztlich haben wir ein Arbeitsgespräch gemacht mit dem Tobi, das ist unser Techniker, der schon über 20 Jahre mit uns ist. So quasi, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Weißt
du, so,
MLG.
Ja, voll. Und in der freien Szene machst du das nie. Und wir haben das abgeladen vom Netz und dachten, wir machen jetzt auch Mitarbeitergespräche. Mit dem Tobi. Und das ist total cool, wenn du dich mal um das auch kümmerst, wie geht's weiter. Und so haben wir auch uns mal hinterfragt, wo wir so um die 30 waren, wie das könnte gehen, wenn einer von uns oder eine von uns Familie hat. Und dann haben wir einen Plan B gehabt und einen Plan C. Also wir haben gewusst, was passiert. Weil das ist noch gut. Weil wenn du das nicht thematisierst, dann nachher ist ja die Nachricht, hey, wir sind schwanger. Ein Schock.
Ja, oder zuerst Freude und dann, okay, aber was bedeutet
das? Also bei Theaterschaffenden ist es immer ein Schock, weil es verändert die Tournee, definitiv. Also im 6., 7. Monat willst du nicht mehr auftreten. Und du hast garantiert im 6., 7. Monat einen Auftritt, wenn du als Frau plötzlich schwanger wirst. Plus, du kannst die ersten 3 Monate niemandem sagen. Also du müsstest eigentlich längstens schon den Gig absagen. Kannst es aber nicht, weil... voll schwierig. Mhm. Nein, wir haben wollen, dass wir Spass haben, wenn die Nachricht kommt, egal von ihm oder mir. Und haben einen Plan B gehabt. Und das würde ich im Fall allen empfehlen, die in so einem Job arbeiten. Weil dann kannst du dich wirklich freuen.
Ja.
Und gell, das ist natürlich der Hammer, was es inspiriert. Also, und das macht dich auch näher wieder bei den Leuten. Weil so viele Leute haben Familie und unsere Themen, es ist jetzt nicht auf der Bühne das Thema, die Familie, aber was wir in der Familie erleben, hat fest mit dem Zuschauer zu tun und damit, dass wir uns nicht abheben. Als Clown oder als Komiker ist es wichtig, dass du nicht abhebst, weil sonst bist du nicht mehr lustig. Sobald du über den Zuschauer stehst und bist der Star, bist du eigentlich zu weit weg.
Also ist dein Sohn wirklich das verbindende Element auch mit dem Publikum irgendwo durch?
Nicht so per se, sondern die Situation, dass ich Mami bin und dann kommst du Telefon über von der Schule, weil etwas geht oder nicht geht. Und das verbindet mich mit der Gesellschaft per se. Mhm. Ich lerne das Schulsystem nochmal von der anderen Seite kennen, als dass ich in die Schule gehe.
Ja.
Und ich merke, was das ist, Mütter treffen. Und ich merke, was das ist, wenn man im Dorf plötzlich muss hören muss, wenn der Rebenlichtli-Umzug ist. Also das finde ich, das wär doch an dem, ich hatte früher schon nicht gewusst, wie das geht. Und, also das finde ich, das ist jetzt ganz wichtig, dass nicht die Kürzung von den Geldern für Jugend und Sport. Und ich finde auch ganz schlimm. Und früher hätte ich, glaube ich, gar nicht davon Notiz genommen. Und jetzt weiss ich einfach, wie wichtig das ist, dass man halt Kinder fördert in jungen Jahren mit dem Zusammenkommen, Feuerchen machen, zusammen etwas machen oder Sport machen, Sport alles. Oder eben Kultur. Und wenn man das kürzt, dann haben wir ein Problem, finde ich. Also überhaupt, dass man an das denkt, finde ich, ist problematisch.
Dein Sohn, der Sidney, der ist auch schon mit euch in der Manege gestanden.
Genau.
Für den Zirkus Knie. Wird er künftig in deine Fußstapfen treten? Jetzt ist er 14, also voll Teenie,
das hast du auch schon gesagt. Unbedingt. Ich stehe immer daheim mit den Peitschen, dass er das ja macht.
Oder geht er einen anderen Weg? Weißt du, so ist ihm das auch gegeben?
Schau, er ist, lässigerweise hat er wirklich einen coolen Humor. Also ich schaue so Sachen wie Plankton. Ich weiss nicht, kennst du Plankton?
Nein.
Also ganz viele so Influencer und Zeug, die heute lustig sind, die Welt nochmal anders darf, mit diesen wahnsinnig schnell geschnittenen Videos. Yeah. Das schauen wir halt, weil er es reinnimmt, reinbringt. Und er hat viel Humor und wir lachen viel miteinander. Was er nicht ist, ich glaube, er will nicht auf die Bühne, das findet er nicht so cool. Er ist ein Musiker, er macht ganz viel Musik selber.
Yeah.
Ist dort besser als ich, 100 Mal. Also, es ist auch wichtig für ihn. Er hat einen Bereich gefunden, wo er weiss, ich kann Mami nicht weiter. Ich kann zwar singen, aber ich kann nicht Noten lesen, ich kann nicht Klavier spielen, ich kann das nicht, das ist bei mir auf der Strecke geblieben. Und dort ist er voll auf dem Schnellzug.
Und über was wunderst du dich oder was überrascht dich auch immer wieder als Mami von einem Teenie?
Also, was ich krass finde, ist, auch wenn man ganz offene Gespräche führt, wie viele Teenager mit sich selber aushandeln müssen. Es passiert so viel.
In dem Kopf.
Ja. Und im Körper. Aha. Verstehst du, bei den Mädchen ist es ja so. Plötzlich innerhalb von 3 Monaten werden die von Kind zu Frauen. Aha. Und die Buben, wie machst du das? In 6 Monaten 8 cm wachsen. Und warum genau überlegen wir uns, dass sie jetzt schlechter sind im Moment lang in der Schule? Also ich meine, wenn der Körper 8 cm macht und noch alles, was dazukommt und plötzlich schmeckst du anders und die Haare überall und keine Ahnung und Stimmbruch, ist doch klar, dass du dann im Latein vielleicht einen 3,5 schreibst und nicht einen 4,5, weil der Fokus ist im Körper so noch immer anders. Und das ist wie wenn du im gleichen Leben stehst und plötzlich sind alle Farben neu. Weil Hormone machen so viel mit dem Kind. Und trotzdem kannst du das nicht teilen, weil es passiert dir und das kannst du nicht erklären. Also das kommt dann nicht zu mir. Es kommt zu mir, wenn er nicht mehr weiterkommt. Aber was Teenies all das mit sich selber, bis sie zu mir kommen und über die Welt diskutieren
wollen. Haben sie schon einen Riesenkrampf
gehabt? Und das finde ich Wahnsinn.
Das klingt nach einem sehr verständnisvollen Mami. Bist du streng? Bist du lustig? Wie darf man sich dich vorstellen in der Mutterrolle?
Also wenn du einen Sohn hast, der nicht aufräumt, dann kannst du dort ein wahnsinniges Büro aufmachen und viel Krieg haben. Oder du schaffst es in der Entziehung, ihm beizubringen, dass das mit einem gewissen Wohlfühlen zu tun hat, dass wenn man ab und zu etwas aufräumt, dass man sich auch anders fühlt in der Wohnung. Also ich muss ihm beibringen, dass es Spass macht, wenn es mal wieder schön aussieht. Also den Weg gehe ich, wenn es geht.
Und der klappt?
Ja, ich hatte eine kleine Handoperation. Jetzt muss er wahnsinnig viel abwaschen. Heute Morgen haben wir vergessen, sein Turnzeug zu waschen, Handwäsche. Und dann sagt er, Mama, das musst du jetzt nicht du machen. Gut, das war jetzt das Highlight von heute.
Muss man auch sehen und können schätzen. Ja. Nadja, ich habe noch eine Frage zum Abschluss.
Ja.
Vielleicht ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht musst du schnell überlegen. Wenn dein Leben ein Bühnenprogramm wäre, wie würde es heissen?
Ein Bühnenprogramm. Wie würde es heissen? Das Leben, das ganze Leben ein Bühnenprogramm. Mhm. Entwicklung.
Schon immer wieder ans Ende denken, und dann gibt es den Perspektivenwechsel.
Ich weiss nicht, wir kommen doch auf die Welt als Knäuel. Und dann haben wir so einen Knäuel. Und dann tun wir den so abwickeln. Und das ist die Entwicklung.
Ganz bildlich.
Hä?
Ja, das ist schön.
Oh, schön.
Schöner Schluss. Danke dir vielmals, du bist da gewesen. Ganz viel Freude und Spass und Erfolg auf der Tournee wünsche ich euch noch.
Danke.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.